NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Matthias Brandt liest die 12. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Nach der Abschiedsfeier von Karl, Geronimo Honza und Angelita in der Gaststube ihrer Herberge in der Toten Stadt ist es zu einer Schlägerei zwischen Karl und dem unsympathischen Wirt gekommen, weil Karl beim Tanz angeblich Angelita zu nahe gekommen ist. Am nächsten Morgen weint diese sich bei Karl aus, denn Honza möchte seine Schwester dem Wirt überlassen.
Er wusste, dass eine traurige Ziellosigkeit sich über sein Gesicht breitete. Er dachte, ich will in diesem Schlamassel nicht schlichten müssen. Ich ziehe mir nur Unannehmlichkeiten zu. Gleichzeitig spürte er, wie die Ereignisse ihn erfassten, ihn am Ellbogen nahmen und mitzogen, zurück in den Strom des Lebens tiefer und tiefer hinein. Angst überkam ihn vor den Dingen, die noch passieren würden, ehe der Tag zu Ende ging. Bestimmt ist der Greif gestohlen, sagte er. In Burgos warten sie nur darauf, dass jemand das Tier zurückbringt. Ich habe auch schon daran gedacht, aber die Leute sagen, das Tier ist beim Kartenspiel gewonnen. Der Dieb hat es verspielt. So argumentieren Herren. Niemand besitzt einen Greif rechtmäßig. Das macht die Sache nicht weniger gefährlich. Glauben Sie vielleicht, das wüsste ich nicht? Und glauben Sie, ich habe die Lektionen des vergangenen Jahres nicht gefressen? Aber was soll ich tun, Senior? So kann ich unmöglich weitermachen. Nach all dem, was das Leben mir angetan hat, Sie müssen bedenken, was auf dem Spiel steht. Himmel, Herrgott, verdammt noch einmal, Scheiße, ich könnte losheulen vor Wut. Jetzt herrschte Schweigen. Honza schluckte, wenn Karl schluckte. Das kam Karl auf eine Weise vertrauensvoll vor, dass es ihn berührte. Er hätte gerne dies und das gesagt, aber dann blieb es innerlich liegen. Entweder war es wirklich besser, es für sich zu behalten, oder es ging eben nicht. Und es fehlte der Antrieb. Er vermochte es nicht. Er dachte, ich bin schon so stumpf geworden, mir ist alles egal. Schließlich nahm Honza nochmals einen Anlauf. Ich möchte Sie nicht länger ermüden mit meinen Angelegenheiten. Ich vergesse immer, dass meine Probleme in den Augen der anderen nicht die gleiche Wichtigkeit besitzen wie für mich. Aber sagen Sie mir bitte, Senior, auf welcher Seite Sie stehen und ob Sie mit Angelita sprechen werden. Ich bitte Sie. Mit der Absicht, sich Luft zu verschaffen, griff Honza in seinen Kragen. Er tat es, ohne Karl aus den Augen zu lassen, fragend und voller Unruhe. Ich bitte Sie. Karl sagte, ich bin nicht hier, um auf irgendeiner Seite zu stehen. Nun sprang der junge Mann auf. Er ging rasch in dem engen Raum auf und ab, anders hielt er es offenbar nicht aus. Seine Bewegungen waren fahrig geworden. Sie glauben, es gibt einen Zaun zwischen den Seiten und Sie wollen auf den Zaun klettern und zusehen. Es gibt diesen Zaun nicht. Sie müssen sich für eine Seite entscheiden. Er sah Karl vorwurfsvoll an. Man mochte glauben, Karl sei die Ursache aller Ungerechtigkeit, die Honza in seinem Leben hatte erdulden müssen. Karl hielt dem Blick stand mit einem trüben, traurigen Lächeln. Er richtete sich im Bett ein weiteres Stück auf, zögernd, ehe er sagte, »Du hast einen Auftrag zu erledigen, Honza. Zuerst bringst du mich nach Laredo, und was du hinterher tust, ist deine Sache.« Beschämt senkte Karl den Kopf. Honza versuchte den Eindruck zu erwecken, er sei nicht sonderlich überrascht. Doch bei der Tür, als er sich noch einmal umdrehte, unter inneren Verrenkungen, wie es Karl schien, zeigte er ein bleiches, verstörtes Gesicht. Mit einer Geste völliger Hilflosigkeit holte er aus dem Innersten ein Seufzen herauf. Dann wandte er sich ab und schloss die Tür ohne besondere Behutsamkeit, ziemlich grob, geräuschvoll. Karl registrierte es mit einem gewissen Verständnis. Er hörte Honzas schwere Schritte auf der Treppe. Vermutlich ging er zu den Tieren. Wie immer, wenn Honza erregt war, ging er zu den Tieren. Für einen kurzen Moment verspürte Karl Sehnsucht nach dem vergangenen Abend, als er mit den Kindern getanzt und sich keine Sorgen gemacht hatte. Das lag also auch schon wieder hinter ihm. Er murmelte, »Wir leben auf einem Pulverfass.« Dann rappelte er sich aus dem Bett und zog sich vollständig an, bevor er hinunterging in den Hof, wo er beabsichtigte, sich von der Lage ein genaueres Bild zu machen. Aufgrund der geänderten Umstände klebten die Kinder erst recht wie Kröten aneinander. Die Armbrust auf den Knien besah Jeronimo das Mädchen beharrlich von der Seite. Er machte ein paar ängstliche Bemerkungen, auf die sie keine Antwort gab. Also wandte er sich an Karl. »Stimmt es, dass sie den Wirt heiraten muss?« Jeronimo war es auch, der Karl berichtete, was zwischen Angelita und Honza gesprochen worden war. Nichts Neues. In der Durchfahrt zwischen Hof und Straße begegnete Karl dem Wirt. Das Gesicht des Wirts zeigte bis auf ein blaues Auge keine Spuren der Rauferei. In seinem Ausdruck lagen gleichermaßen Verlegenheit und Spott.
»Ich sehe, Sie sind immer noch da. Ich hatte Ihnen ja schon bei Ihrer Ankunft prophezeit. Sie werden sich hier wie zu Hause fühlen.
Wir brechen in einer Stunde auf.« Der Wirt verzog den rechten Mundwinkel. Es war nicht besonders anspruchsvoll, die Gedanken des Mannes zu erraten. »Ich werde euch bestimmt nicht zum Abschied das Tor aufhalten.« Der ganze Ausdruck beunruhigte Karl, weshalb er einen Versuch unternahm, sich zu verständigen. »Ich bitte Sie, lassen Sie uns ungehindert ziehen.« Das kostete den Wirt abermals nur ein über den Mundwinkel kaum hinausgelangendes Lächeln. Er trat einen Schritt zurück mit einer übertriebenen Verbeugung.
»Wenn es Ihnen bei uns nicht gefällt, Senior, gehen Sie jederzeit woanders hin. Ich bin glücklich, wenn ich Sie nicht mehr sehen muss. Niemand hat Sie hergebeten. Es wird Ihnen auch niemand nachweinen, wenn Sie das Weite gesucht haben.«
Der Ausdruck »das Weite suchen« ging Karl einen Augenblick im Kopf herum. Aber es war keine Zeit, sich damit zu befassen. Gemeinsam betraten sie die Wirtsstube. Zitlaquetzal stand hinter der Theke. Später nahm sie einen leeren Weinkrug, ging weg und schob sich durch den Korknebel. Aus der Küche roch es wieder nach gebratenem Aal.
»Ihrem Fuhrmann habe ich zuerst die Amerikanerin angeboten«, sagte der Wirt in vertraulichem Ton. »Ich weiß nicht, ob er Ihnen davon erzählt hat. Er hat abgelehnt. Er sagte, wo zwei Benachteiligte zusammenkommen, entsteht Unglück. Ganz Unrecht hat er nicht. Ich fürchte, es ist die grausame Realität. Er selbst hat den Greif ins Gespräch gebracht. Nicht meine Idee. Aber die Sache mit dem Cortez von Burgos?
Was? Freies Leben und freies Land? Warum reden Sie den jungen Leuten solche Märchen ein?
Märchen, Senior?
Begnadigung, Heimatrecht. Der Wirt lachte erstmals seit längerem wieder herzlich, beinahe unbeschwert. Seine himbeerfarbene Mütze, als hätte es das blonde Mädchen unter dem Tisch nie gegeben, schob er lachend ein Stück nach oben.
»Jedes Wort wahr. Verstehe es, wer wolle, Senior. Es ist eine dieser komischen Erfindungen, mit denen Sie in den Hauptstädten großtun. Begnadigung für diejenigen, die auf Gerechtigkeit nicht hoffen dürfen, erteilt von denjenigen, die für diese Gerechtigkeit zuständig wären. Wie gesagt, wir müssen uns mit den Tatsachen abgeben. Aber wenn es tatsächlich so ist, warum den Greif eintauschen? Warum um alles in der Welt? Mädchen gibt es viele. Greife hingegen, wo sieht man je einen?
Weil es etwas gibt, das ich mehr will.
Das Tier? Praktische Bedeutung hat es keine. Sie werden sehen, mein Gefühl sagt mir, seine Zeit ist vorbei. Ich bin auf der Seite der Zukunft.
Das ist doch Wahnsinn.
Ja, Senior, es fällt für jeden etwas ab.
Karl schüttelte den Kopf, den ledierten, blaugeschlagenen Kopf. Er sah seine Mutter in einem riesigen Gefolge fackeltragender Männer durch die nächtliche Meseta ziehen, an der Seite der königlichen Leiche. Und da fügte der Wirt einen letzten Satz hinzu, wie ein Feuermahl inmitten von all dem Unfug.
Am Ende kommt nichts dabei heraus, das weiß ich selber. Am Ende ist alles vergeudet und wir stehen vor dem Nichts.
Der Wirt schneuzte sich zwischen den Fingern und schleuderte den Ertrag mit heftiger Handbewegung in den Kamin, von wo ein Zischen zurückkam. Karl lief etwas über den Rücken, nicht eigentlich etwas Kaltes, aber es zog sich alles in ihm zusammen. Er wollte sich rasch entfernen, doch da trat Honza in die Stube und stellte sich zum Tisch, etwas steif in den Bewegungen, ohne Gruß und ohne Verbeugung. Während der vergangenen Stunden hatte er mehr als genug Zeit gehabt, in einen Zustand der Entmutigung zu gelangen. Mit farbloser Stimme sagte er, er habe noch einmal mit Angelita geredet, es tue ihm leid, es werde nichts daraus, er müsse lediglich noch die Tiere vorspannen, dann könne es losgehen.
»Du hast es mir in die Hand hinein versprochen«, sagte der Wirt, »also überlege dir, was du sagst.«
Sie will nicht. Die Lippen des Wirts verzogen sich, und mit einem Höchstmaß an Herablassung sagte er,
»Kannst du es dir aussuchen?«
Honsa zog fragend die rechte Braue hoch. Der Wirt fixierte ihn und wartete mit dem Weiterreden, bis der fragende Ausdruck aus Honsas Gesicht gewichen war. Der junge Mann senkte verunsichert den Kopf.
»Dir ist klar, was ich mit dir machen kann.«
»Mit mir machen?«
»Andere werden es machen. Ich gehe zum Rat der Stadt und sage, dass du dich hier mit Frauen einlässt, obwohl du ein Kago bist. Mehr braucht es nicht.
Aber es gibt hier doch gar keinen Rat.
In jeder Stadt gibt es einen Rat.«
Man sah, dass Honsa sich mit dem Rücken erinnerte. Bleich öffnete er den Mund, doch aus der gewürgten Kehle brachte er nichts heraus. Er schwieg. Der Wirt redete weiter.
»Der Mensch muss seinen Platz kennen. Sonst stellt er eines Tages fest, dass er keinen Platz hat. Und dann tut sich der Erdboden auf.«
Der Schwung des Versuchs, sich zu befreien, war gebrochen. Honsa erkannte es mit panikartiger Klarheit. Das Glücksrad drehte sich, bevor es stehen blieb, eine Viertelumdrehung zurück und goss einen Schwall schieren Entsetzens über ihn. Seine Augen huschten, er war halb wahnsinnig vor Angst und stammelte etwas, das von Heiserkeit ins Unverständliche verwischt war. Plötzlich stürzte Honsa zu einem Fenster, riss es auf und sprang hinaus auf die Straße. Nachdem er dort einer Frau den Hut vom Kopf geschlagen hatte, jagte er davon.
»Auch das noch«, sagte Karl.
So gegen 5 am Nachmittag, an einem Samstag im September. Am Abend nahm Karl keine Nahrung mehr zu sich, auch Angelita nicht. Geronimo löffelte die ihm von Zitla Quetzal vorgesetzte Suppe angespannt, mit versteinerter Miene, als esse er Schuhnägel. Weil Karl nach allem, was vorgefallen war, keinen Fehler mehr machen wollte, überließ er die Schlafkammer den Kindern. Er selbst lag vor der Tür, neben sich die geladenen Pistolen, ohne Schlaf. Die Sorge um Honsa und um das Schicksal der kleinen Gruppe hielten ihn wach. Auch fror er entsetzlich, trotz des Mantels, in den er eingehüllt war, 2 Decken über sich geworfen, schlotternd, so hörte er dem Sausen des Windes zu. Der armlose Mann rüttelte am Gebälk. Beim geringsten unvertrauten Geräusch vergewisserte sich Karl der Pistolen, er, der immer versucht hatte, alles zusammenzuhalten. In der Früh verwechselte er das Krähen eines Hahns mit einem Signalhorn. Er erschrak bis ins Innerste. Als er aufstehen wollte, stellte er fest, dass die Kälte des Fußbodens seine Knochen ganz steif gemacht hatte, seine Eingeweide schmerzten. Mit dem verabredeten Zeichen klopfte er neben sich an die Tür. Auch die beiden Kinder hatten größte Mühe, ihm aufzuhelfen. Geronimo mutmaßte, Karl ziehe absichtlich mit seiner ganzen Schwere nach hinten wie bei einem Kraftmessen. Im nächsten Moment vernahmen sie von unten einen Tumult. Geronimo, der die besten Ohren hatte, rannte in die Kammer und blickte zum Fenster hinaus. Er kam zurückgerannt und rief erschrocken, »Honsa!« Dann sauste er zwischen den anderen hindurch zur Treppe, kam aber nicht weit, er fiel sich überschlagend ins nächste Stockwerk hinunter. Karl spürte das Hinfallen des Kindes im eigenen Körper. Der Wirt, der das Poltern ebenfalls gehört hatte, erwartete Geronimo am Fuß der Treppe. Er sagte,
»Was rennst du so? Du hast doch Zeit und brauchst nicht die Treppe herunterzufallen. Immer hübsch mit der Ruhe.«
Ohne dem Wirt Beachtung zu schenken, rannte Geronimo weiter in Richtung Innenhof, indes Karl das Mädchen bat, in seinem Rücken zu bleiben. Die Pistolen in den Gürtel schiebend, begann er den Abstieg. Ganz unten musste er sich eine Weile an der Mauer anlehnen, so hatte ihn der Weg erschöpft. Beunruhigend war, dass Menschen von der Straße in den Hof blickten, ohne sich hereinzutrauen. Sie sahen Karl schweigend entgegen. Dieses Schweigen vermehrte das Grauenvolle der Szene, die sich im nächsten Moment zeigte. Honsa hing über dem Holzzaun, der das Gehege des Greifs begrenzte. Das Gesicht nach unten, der Bauch aufgespießt. Es machte den Eindruck, als sei Honsa von den Zinnen der Stadtmauer gestürzt. Warum und wie? Das war schwer zu sagen. Merkwürdig, wie sein linker Arm so verdreht unter ihm eingeklemmt war, dass man glaubte, er wolle sich den Bauch halten.
»Wir bekommen ihn nicht herunter, er ist zu schwer. Helft uns!« rief ein Knecht.
Nun, da auch Karl in den Hof getreten war, kletterte Jeronimo auf die andere Seite des Zauns. Den Leuten stockte der Atem. Der Greif verharrte auf dem Dach des Unterstands und zog weiter den Schnabel durch das Fell des Hinterleibs. Jeronimo schaute ebenfalls zu ihm hin, mit bangem Blick. Es schien, auch der Junge hege gewisse Zweifel an der Friedlichkeit des Tieres. Doch von dort hörte man nur ein harmloses, glucksendes Geräusch. Und trotz aller Schrecklichkeit der Situation war Jeronimo in diesem Moment im Reinen mit der Welt. Er hatte ein erstes Mal getanzt und er hatte einen Greif gezähmt. Viel mehr kann man im Leben nicht erreichen. Der Junge ging in die Knie, damit er Honsa von unten ins Gesicht blicken konnte. Honsas Augen standen halb offen. Es war aber nur Weißes zu sehen. Das Gesicht ganz blass und starr. Der herabhängende Arm erreichte beinahe die Erde. Unterarm und Hand waren bläulich verfärbt. Der Anblick von Brutalität gehörte für die Umstehenden zum Gewohnten, aber nicht für das Kind. Doch Jeronimo schien ebenfalls nichts Absonderliches an dem sich ihm bietenden Anblick zu finden. Kinder begreifen sehr früh die Normalität der Erwachsenen. Durch den Zaun hindurch sagte er, »Honsa ist tot. Er sieht ganz anders aus. Ich würde ihn nicht erkennen, wenn ich nicht wüsste, dass er es ist.« Im nächsten Augenblick, ohne dass Karl wusste, wo sie so plötzlich hergekommen war, kletterte auch Sidla Quetzal über den Zaun mit unfassbarer Geschicklichkeit. Man sah sie gar nicht klettern. Mit einmal war sie drüben. Die Plötzlichkeit ihres Kletterns ging in dem Durcheinander unter. Es gelang dann gleich, Honsas Körper vom Zaun zu lösen. Wie eine Gliederpuppe fiel er zu Boden. Die Leiche lag vor ihnen mit einem fremden Gesicht. Das galt auch für diejenigen, die Honsa betrachteten. Ihre Gesichter waren verändert. Schwer zu sagen, worin diese Veränderung bestand. Der Eindruck war unheimlich. Auf dem Weg zurück zur Straße gingen die Leute an Angelita vorbei. Sie war am Ende der Durchfahrt stehen geblieben, beide Hände an den Kopf gepresst, wie bei der ersten Begegnung auf dem Galgenberg, als sie verhindern wollte, dass ihr Verstand davonfliegt. »So habe ich sie schon einmal gesehen«, ging es Karl durch den Kopf. Doch jetzt waren ihre Lippen geschlossen, blass und schmal. Sie strengte sich an, das Unverständliche zu verstehen. Ganz schwach, verneinend bewegte sie den Kopf. Schließlich schien sie sich zu besinnen, vielleicht spürte sie die Blicke. Sie trat mit steifen Schritten heran, die anderen traten auseinander und ließen sie durch. Sie ging in die Knie, sich auf die Fersen hockend. Mit beiden Händen fuhr sie dem toten Bruder über das entstellte Gesicht. Man konnte ahnen, dass sie die Schwellungen und Blutergüsse nicht sah, wie sie auch sonst nichts sah. Nicht Karl und nicht Jeronimo, sie sah nur den Bruder. Das Gesicht, das einmal gewesen war, und das in ihren Augen Bestand hatte, auch wenn alle anderen etwas anderes sahen. Eine blutige Höllenversion dessen, was Angelita streichelte auf eine so erschütternde Art, dass Karl sich abwenden musste. Es machte ihn fassungslos, dass jemand so sehr liebte. Und während er dachte, also so macht man das. Eine junge Frau küsst ihren toten Bruder, wusch er sich das Gesicht mit kaltem Wasser aus einem beim Brunnen stehenden Schaff. Im Zurückgehen murmelte er nochmals, »Also so macht man das. So liebt man. Jetzt weißt du's.« Jeronimo fragte, »Wie ist es passiert?« Er fragte zweimal, Karl antwortete nicht. »Wie ist es passiert?« »Schweig«, sagte Karl. Da berührte der Junge zaghaft Karls Hand, und Karl griff nach der Hand des Kindes und umschloss sie. Wie trocken diese Hand war. Angelita legte ihre Wange an Honsas Wange, wie um dort Trost zu suchen oder Trost zu spenden oder beides. Es ging Karl sehr nahe. Und der Wirt, der seine Mütze auch jetzt nicht vom Kopf nahm, sagte zu Karl:
»Für Sie zu arbeiten scheint ungesund zu sein.«
Ein Zucken lief über Karls Gesicht. Es war eine unangenehme Situation. Der Wirt, der nicht anders konnte, als auf sich aufmerksam zu machen, fuhr fort:
»Ich wollte etwas für ihn tun. Ich hätte auch mehr für ihn getan.«
Er zog die Brauen bedauernd in die Höhe. Sein Zynismus, der sich als Liebe zum Leben ausgab, war auf eine Weise abgründig, dass es Karl fröstelte. Angelita blickte Karl fragend an. Sie richtete ihren Blick auf den Wirt ohne ein Wort. Und das war nicht alles, denn als sie mit der Hand nochmals über Honsas Wange fuhr, entblößten die sich öffnenden Lippen ein paar abgebrochene Zähne. Seltsam, dass seine Zähne eingeschlagen sind. Karl musterte den Wirt, der Karls Blicken gefolgt war, und ungerührt die Achseln zuckte. Auch die Stadtmauer schien sich gleichgültig ein Stück zu heben. Karl überzeugte sich mit flüchtigem Aufschauen. Dort war nichts. In diesem Moment erhob sich Angelita. Solange sie neben ihrem Bruder gekniet war, hatte Karl keine Anstalten gemacht, ihr beistehen zu wollen. Bisher war es eine Sache zwischen Schwester und Bruder gewesen. Doch jetzt, da Angelita sich von ihrem Bruder gelöst hatte, legte Karl den Arm um ihre Schulter und sie heulte ihm, ohne sich die mindeste Mühe zu geben, sich zu beherrschen, einen großen Fleck in den Mantel. Er wusste, dass sie in diesem Moment Freundschaft schlossen, mehr als während des Tanzes. Er ließ das Mädchen weinen, bis es sich ausgeweint hatte. Er schaute auf ihr wirres Haar. Schließlich sagte sie erschöpft: »Senor Carlos, wenn ich gleich in ein Loch falle, versprechen Sie mir, dass Sie mich an den Füßen festhalten.« Er gab keine Antwort. Es war gut zu wissen, dass es eine Antwort nicht bedurfte. Als ein ins Alter gekommener Mensch hatte er doch manches zu wissen gelernt. Er befand sich jetzt wieder auf dem Weg nach Laredo. Da mischte sich der Wirt ein.
»Ich möchte nochmals betonen, dass ich mich gerne um Sie kümmern würde, Senorita.«
Angelita fingerte an ihren Haaren. Schließlich fragte sie: »Sie wollen mir helfen, meinen Bruder zu begraben, und anschließend soll ich mit Ihnen glücklich sein?«
»Soll etwa er sich um Sie kümmern? Ein Mann, der bäuchlings hinten auf dem Wagen liegt und der sogar im Sitzen Schmerzen hat?«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich am besten dran bin, wenn kein Mann meint, sich um mich kümmern zu müssen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe.« Der Wirt machte einen Schritt auf Angelita zu, aber Karl schlug ihm die Rückseite der Hand vor die Brust.
»Sehen Sie sich vor, Wirt. Auch die gewaltsamen Todesarten sind ansteckend. Sie haben mir das Wort direkt aus dem Mund genommen. Ich wusste ja schon bei Ihrer Ankunft, dass Sie der Henker sind.«
Die beiden starrten einander einige Sekunden lang an mit den harten und ratlosen Augen der Ebenbürtigen. Dann ging der Wirt weg. Man brachte Honsas toten Körper in den Stall, um ihn zu waschen und ihm ein sauberes Hemd anzuziehen. Das rote Hemd, an dem Angelita den Kragen ersetzt hatte, war ganz zerrissen. Daneben die Tiere. Es war erschreckend, dass sie mit dem Toten nichts zu tun hatten. Es gab keine Beziehung mehr. Das wurde besonders deutlich, als Jeronimo Hafer in die Raufen schüttete. Die Tiere, die seit dem Vortag nichts bekommen hatten, wieherten und schnaubten. Der Sargtischler hatte die Stadt aufgrund von Holzmangel verlassen. Deshalb hüllten sie den Toten in altes Leinen, das Sidla Quetzal brachte. Ihre Augen über den breiten Jochbeinen wirkten müde. Sie schien sich Gedanken zu machen auf verlorene Art. Es gab einen kurzen Blick von Frau zu Frau, ehe Sidla Quetzal sich wieder entfernte. Wir wollen ihn rasch begraben und weg von hier, sagte Karl. Er brachte einige Gründe vor, warum er glaube, dass sie keine Zeit verlieren sollten. Angelita stand da und nahm es hin. Jeronimo hörte düster zu. Während des Redens machte Karl sich nochmals bewusst, dass die Sorge auf den Jungen übergriff. Du zitterst. Ich habe Angst. Ja. Und was, wenn der Wirt uns nicht ziehen lässt? Sollte noch etwas kommen, dann nicht, bevor es dunkel ist. Wir müssen noch bei Tageslicht fort. Ungläubig betrachtete Angelita das verschnürte Bündel, das zwei Knechte aufhoben und quer über das dunklere von Honsas Maultieren legten. So zogen sie hinaus vor die Stadt. Karl, wie immer ganz in Schwarz, mehrere Waffen im Gürtel. Er bewegte sich schwerfällig und traurig. Angelita hatte eine schwarze Mantilla aus ihrer Kiste gegraben. Sie führte das Maultier, auf dem die Leiche lag, am Zügel. Jeronimo mit einem Holzkreuz, das er rasch aus Abfallholz und den beim Bau der Leiter übrig gebliebenen Nägeln gefertigt hatte. Er ging voraus, die Armbrust auf dem Rücken. Sie legten den Weg schweigend zurück, unter dem quietschenden Wirtshausschild hindurch, durchs Stadttor und über die Balkenbrücke. Der Himmel hing so tief über der kahlen Erde, dass man den Kopf einziehen musste. Ein paar Dohlen in der Luft. Auf dem Friedhof ragten die Grabsteine nur teilweise aus dem über den Boden kriechenden Dunst. Karl hatte zwei Knechte mit Schaufeln gedungen. Sie gruben, wo ihnen das Graben aussichtsreich vorkam. Karl blickte schweigend hinein in Gottes ungerechte Welt. Für Honsa war nun alles zu Ende. Seltsam, dass für den einen alles endet und für die anderen endet nichts. Das galt auch für Angelita, denn die Beziehung zu ihrem Bruder war nicht vorbei, nur für Honsa war sie vorbei. Angelita redete mit ihm, wie auch Karl seit 20 Jahren mit Isabel redete, tiefe, einseitige Gespräche. Dafür braucht man die Toten, damit man die Antworten bekommt, die man bekommen will. »Stimmt's? Du trägst es mir nicht nach«, sagte Angelita, als sie eine Handvoll Erde auf die in Leinen gehüllte Leiche warf. Ihr Gesicht war fiebrig vor Anspannung und voller Flehen. »Bald bin auch ich unter der Erde«, dachte Karl. »Es wird bald Tatsache sein.« Er überlegte, was er sagen sollte, denn als Ältestem oblag es ihm, ein paar Worte zu sprechen. Der Satz, dass kein Spatz vom Dach fällt und kein Haar vom Haupt, ohne Gottes Willen, naja. Auch um Gottes Gnade wollte er nicht bitten für einen, der ein Leben lang auf die Gnade anderer angewiesen gewesen war, der sich dem Leben vorbehaltlos zur Verfügung stellen wollte, um erfahren zu müssen, dass es keine rechte Verwendung für ihn hatte. Karl befragte sich selbst, wie ihm das vorkam, und sagte, »Das Leben, es ist ein Taumel. Amen.« »Amen«, antworteten die anderen gedämpft. Dann kniete auch Karl nieder und warf Erde auf die Leiche, ehe er sich bekreuzigte mit zitternder Hand.
Matthias Brandt mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Vorstände von SPD und den Unionsparteien bringen heute ihre Wahlprogramme auf den Weg. Auch die Grünen stellen das Programm vor, mit dem sie in den Bundestagswahlkampf gehen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Im Falle von CDU und CSU wird das Programm auf einer gemeinsamen Sitzung der Parteivorstände beschlossen. Bei SPD und Grünen müssen jeweils Parteitage im Januar die Wahlprogramme noch absegnen. Viele Inhalte waren bereits vorab bekannt geworden. So setzen CDU und CSU unter anderem auf Steuersenkungen und einen harten Kurs in der Asylpolitik. Die SPD will kräftig in die Infrastruktur investieren und dafür auch die Schuldenbremse reformieren. Die Grünen schlagen unter anderem vor, ein Klimageld auszuzahlen und wollen Pflege- und Krankenversicherung reformieren. Gestern hatte Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt. Der Kanzler verfehlte wie beabsichtigt die notwendige Mehrheit und machte damit